Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Inzwischen hat unser nächster Gast auf der Lesartbühne Platz genommen, Christian Schüle. Christian Schüle, würde denn ein Buch wie das von Sophie Passmann, in dem es um alte weiße Männer geht und damit ja auch um ein Feindbild, in ihre Diagnose der Kampfzone Deutschland passen?
Ja, also alles, was sozusagen eine bestimmte Identität hat momentan, eignet sich ja ideal zur Definition von Feind und Freund. Und wir kommen ja leider wieder in die Situation, dass wir komplexe Verhältnisse reduzieren auf solche Identitäten wie Freund und Feind, die dann über so Reizreaktionsschemata verhandelt werden. Also das ist eigentlich relativ enttäuschend, wobei ich mich natürlich immer frage, ob ich auch so ein alter weißer Mann bin. Also weiß bin ich, aber alt vielleicht noch nicht, wobei gar nicht genau klar ist, was der alte weiße Mann sein soll. Aber es geht letztlich, finde ich, und deswegen würde ich sagen, ja, um Selbstwertverluste von Menschen. Und das haben Männer wahrscheinlich momentan am meisten zu beklagen. Insofern würde ich sagen, passt es in die Kampfzone.
In der Kampfzone Deutschland zwischen Panik und Größenwahn und Selbstverzwergung, so lautet der komplette Titel. Wir haben heute Vormittag eingangs schon mit Ariadne von Schirach gesprochen über die Psychose, also auch über den Zustand unseres Landes. Weshalb diagnostizieren Sie denn Größenwahn? Worin liegt der?
Na, es gibt einen Größenwahn in jeglicher Hinsicht. Also wir haben zum Beispiel den Größenwahn der Selbstverzwergung. Wir glauben, dass wir aufgrund unserer Geschichte, aufgrund dessen, was in den letzten 70 Jahren verhandelt wurde in Deutschland, in jeder Form irgendwie keine Verantwortung in der Welt übernehmen sollten. Wir glauben, dass wir uns in einer großen Form von Demut einzurichten haben, was ich auch richtig finde. Letztlich jede Form von Nationalismus oder übersteigerter Kraftmeierei ist natürlich schlecht, aber man exkludiert sich auf diese Weise. Also der Größenwahn besteht sozusagen darin, sich so klein zu machen, dass man schon wieder besonders wäre. Und das finde ich eigentlich sehr schade. Das ist der eine. Und der andere ist, wir skandalisieren natürlich auch das, was wir geschafft haben. Also wir skandalisieren Deutschland und die deutsche Gesellschaft. Wir sagen, wir sind quasi Weltmeister der Ungerechtigkeit. Das ist zum Teil wahrscheinlich richtig, die Diagnose, aber wir gucken auch nicht mehr genau hin. Also das sind Dinge, die mich sehr stören und die ich in diesem Buch versucht habe, mit einem großen persönlichen Pathos eben auch aufzuschreiben.
Dieses Pathos, das ist am Anfang sehr stark. Da fand ich so ein bisschen, dass es natürlich auch ähnlich erregt ist, wie das, was Sie kritisieren. Das ist ja ein Wagnis, also in so einem fast expressionistischen Stil dann auch weiter darauf rumzureiten. Warum diese Entscheidung? Da machen Sie doch dann eigentlich genau mit. Gerade so am Anfang im Einstieg.
Na, es ist so ein bisschen so, gleiche Waffe. Wer sich mit Erregung und Erregungsspiralen auseinandersetzt, muss natürlich auch versuchen, auf dem Niveau zu bleiben. Und natürlich ist dieses Buch Resultat eines Gemütsausbruches, den ich lange in mir unterdrückt habe, weil mich Dinge maßlos aufgeregt haben die letzten Jahre, eigentlich genau genommen seit 4, 5 Jahren, wie wir umgehen mit dem Problem der Flüchtlingskrise zum Beispiel, wie wir das Thema Gerechtigkeit beurteilen und behandeln, wie wir uns als Nation definieren und dann, was sozusagen mit dem Aufkommen und der Bestätigung der AfD eingesetzt hat, der Umgang mit dieser Partei, die man durchaus sehr, sehr kritisch sehen kann, aber von der man sagen muss, sie ist demokratisch legitimiert. Und ich dachte, es kann doch einfach nicht sein, dass wir ein Land der Dichter und Denker, der Vernunft und des Verstandes auf diese Art und Weise wieder zurückfallen, ja, wie wir es eigentlich in den 70er, 80er Jahren mal hatten. Und im Grunde ist es der Versuch, das zu kritisieren auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch was anzubieten, wie wir da wieder rauskommen aus dieser von mir diagnostizierten Kampfzone.
Woher kommt denn dieser Dauererregungszustand? Haben Sie da eine Erklärung? Hängt es stark zusammen mit dem Internet, mit den ganz anderen Mechanismen der Öffentlichkeit? Sie haben jetzt Begriffe aus der Aufklärung verwendet, was sicher kein Zufall ist, mit Vernunft zum Beispiel.
Ich glaube, es ist sehr multifaktoriell. Es gibt viele Gründe, warum wir in so eine Kampfzone reingeraten sind. Eine ist sicherlich die technologische Revolution, das Internet, die sozialen Medien natürlich Emotionsverstärker sind und zu einer Emotionalisierung beitragen. Das andere sind aber auch Politiker, die genau diese Emotionen triggern und anstechen auf ihre Art und Weise. Ich beschreibe das im ersten Kapitel und nenne das die Widerwelt. Das ist eine Form der politischen Legitimation und des Versuches, Politik zu gestalten, die so ganz anders ist als das, was wir kennen. Wir kennen Aushandlung, wir kennen Kompromisse, wir kennen das Gespräch, vielleicht auch das Hintergrundgespräch. Jetzt vollzieht sich alles coram publico quasi in Echtzeit und mit einem Höchstmaß an Erregung und Empörung, dass meine These lautet, dass wir vor lauter Emotionalisierung, vor lauter Instinkte jegliche Form von politischer Rationalität abtöten. Und da fängt für mich eigentlich die Gefahr für die Demokratie an. Und das würde ich versuchen, sozusagen mit diesem Buch in 4 Schritten oder in 3 großen Schritten auseinanderzunehmen.
Wie könnte man sich dagegen wehren? Welches wären Möglichkeiten, da wieder Tempo rauszunehmen und eben mit Vernunft in ein Gespräch zu kommen?
Wir müssten, glaube ich, erstmal anfangen, Begriffe, die wir benutzen, die wir permanent benutzen, zu hinterfragen, zu präzisieren, zu differenzieren. Also sofort ist alles populistisch. Wir wissen gar nicht genau, was Populismus eigentlich bedeutet. Es ist ein Unterschied zwischen Populismus, zwischen Popularismus, zwischen populärer Politik. Nicht alles, was gesagt wird, was sozusagen einer bestimmten Schicht, auch in den Medien, ich sage das ganz eindeutig, was den Leuten passt, ist gleich populistisch. Also Frau Kramp-Karrenbauer, wenn sie sich äußert zum Thema Deutschland, zum Thema Europa, wird als Populistin bezeichnet. Das ist komplett Quatsch, das ist Blödsinn. Da muss ich Frau Kramp-Karrenbauer nicht in Schutz nehmen, um zu sagen, dass das eigentlich blödsinnig ist. Also das ist der eine Begriff, Populismus. Der andere Begriff, der sozusagen sofort kommt, ist Rassismus. Es gibt Rassismus, es gibt Alltagsrassismus, gar keine Frage. Aber ganz oft ist das, was wir als rassistisch zu bezeichnen pflegen, in meiner Wahrnehmung überhaupt nicht rassistisch. Ich habe auch Beispiele aufgeführt, wenn Sie sich erinnern an die Rede von Christian Lindner auf dem Parteitag der FDP, der hat dieses Bäckerbeispiel genommen. Und dann sagt er diesen Satz, naja, wir müssen ja versuchen, wenn wir eine weltoffene Gesellschaft herstellen. Wer steht da vor uns? Und wenn das ein geflüchteter Mensch ist, dann wollen die Leute wissen, ist das okay, ist das legal oder ist das nicht legal? Aber der Punkt ist ja, dass er sagt, wir wollen eine weltoffene Gesellschaft, eine friedliche Gesellschaft werden. Und das ist überhaupt nicht zur Kenntnis genommen worden. Man hat ihm postwendend Rassismus unterstellt. Und das finde ich erstens schlimm, weil es im Grunde den Begriff entwertet. Und der ist ja sehr wichtig, dieser Begriff. Und zum Zweiten finde ich, ist es falsch sozusagen, wenn wir nicht genau darüber nachdenken, wie wir die Dinge benennen wollen. Das ist der eine Punkt. Und das Zweite, was ich sagen würde, ist, dass wir versuchen, Freiheit neu definieren zu müssen. Das setzt immer beim Individuum an, bei der individuellen Verantwortung für das eigene Leben. Und jeder Mensch, vor allem jedes Kind von vornherein, muss befähigt werden, sich selbst zu befähigen, Bildung sich anzueignen. Und da, denke ich, setzt so etwas an, was ich als Liberalismus der Sorge bezeichnen würde, dass wir zurückkommen zu der Idee einer sorgenden Gemeinschaft, zur Idee der Sorge, die einen sozialpolitischen Anspruch hat und dass wir jeden Einzelnen befähigen, die Chancen, die ihm angeboten werden, auch anzunehmen. Ich glaube, letztlich geht es um die Reproduktion der Gesellschaft und um die Frage, nach welchen Mitteln und mit welcher Art und Weise wir das machen.
Mir fällt in diesem Zusammenhang sehr oft Timothy Garton Ash ein, der schon vor mehreren Jahren das Buch Redefreiheit veröffentlicht hat und immer von dieser robusten Zivilität spricht. Das ist ein guter Begriff, um das zu vermeiden, was Sie uns jetzt gerade dargelegt haben, dass es sofort einen Kampf gibt. Also dass es eigentlich in Lager eingeteilt wird und man sofort eine Rubrik dann auf die Stirn geklebt bekommt und es gar nicht mehr um Argumente geht. Aber wie könnte man denn diesen Sinn für ein Gemeinwohl wieder lebendig machen? Also Liberalismus der Sorge leuchtet mir ein. Ganz konkret, wo muss man ansetzen?
Ganz konkret gesagt schlage ich vor, dass wir sehr, sehr viel mehr Geld investieren in frühkindliche Bildung. Kinder am Anfang ihres Lebens werden auf den Weg gesetzt und da entscheidet sich letztlich, wo der Weg hingeht, weil über die Bildung, über den Anfang werden Ambitionen geweckt, es werden Motivationen geweckt. Bildung ist immer ein Verstärker für Bildung. Verantwortung für das Soziale beginnt mit sozialer Verantwortung für das Ganze. Das sind alles Dinge, die man lernen muss, die man Kindern beibringen muss. Und auch da kann man zum Beispiel soziale Grenzen aufheben. Wir reden ja relativ schnell immer von der sozialen Herkunft und dass das ein Nachteil sei für bestimmte Menschen, wenn sie ins Leben starten. Ich sehe das gar nicht so. Natürlich ist es, sag mal, pekuniär oder was das Geld betrifft, natürlich ein Nachteil. Es gibt Kinder, die mit einem kulturellen und ökonomischen Kapital ins Leben starten, die sicherlich Vorteile haben. Aber alle Erziehungswissenschaftler und Soziologen sagen uns, es geht vor allem darum, Ambitionen, Leidenschaften zu wecken, Ehrgeiz zu entwickeln, all die Dinge, die zu tun haben mit dem, was man als meritokratisches Prinzip bezeichnet, also dass jeder Mensch mit eigener Hände Arbeit, mit eigenem Kopf Arbeit seinen Lebensunterhalt verdienen kann. Und ich finde, dass jedes Kind in Deutschland, egal wo es herkommt, aus welcher Schicht es kommt oder welcher Ethnie es ist, die Chance bekommen muss, eben dieses meritokratische Prinzip wieder für sich selber in Anspruch zu nehmen. Und da kommen wir zu dem, was wir am Anfang angeschnitten haben, zurück. Ich glaube, dass dieses Versprechen, was die Bundesrepublik immer ausgegeben hat, stark gelitten hat. Und dann fragen sich Menschen jetzt, was ist die Lebensleistung? Was habe ich einzubringen? Gelte ich überhaupt noch was? Bin ich austauschbar geworden? Was ist mein Selbstwert? Und dann kommen Politiker, nationalchauvinistische Politiker, Politiker der von mir bezeichneten Widerwelt, die stark emotionalisieren und sagen, ich habe eine Lösung für dich. Ich rette euch, ich rette dich. Und die Menschen da zu immunisieren dagegen, ist nicht erreicht man nicht, indem man sagt, die AfD ist blöd, das sind doofe Typen, ja, sondern indem man das Individuum stärkt. Man schwächt die Falschen, indem man das Individuum stärkt, möglichst am Anfang seines Lebens. Deswegen viel Geld in frühkindliche Bildung und vor allem in Lehrer, gut ausgebildete und vor allem bestens entlohnte Lehrer und Erzieher. Der Lehrer ist für mich einer der wichtigsten Berufe der nahen Zukunft.
Um diese Kampfzone. Und auch die Erzieher schon im Kindergarten.
Und die Erzieher, absolut, absolut.
Vielleicht noch ein Wort zu den Errungenschaften der Demokratie. An die scheinen wir uns viel zu sehr gewöhnt zu haben. Das ist mir bei der Lektüre Ihres Buches klar geworden. Auch das müsste man ja stärken, das Bewusstsein dafür.
Man muss sich klar machen, dass Freiheit keine Sache ist, die man geschenkt bekommt, sondern Freiheit kann man letztlich nicht gewinnen, man kann sie nur verlieren. Und wer nicht bereit ist, jeden Tag für Freiheit zu arbeiten und die Voraussetzungen für Freiheit wieder zu erringen, für sich selber, aber auch als Gesellschaft, der hat schon begonnen, im Grunde das Kapital der Freiheit zu verspielen. Und das wäre das Schlimmste, was uns eigentlich passieren könnte. Insofern, der Liberalismus der Sorge ist ein Versuch, das freiheitliche Individuum zeitgemäß zu begreifen, immer vor dem Hintergrund der sorgenden Gemeinschaft für jeden Einzelnen. Und es ist nicht, ich sage es explizit, marktradikal gedacht und auch nicht im Sinne einer bestimmten Partei, sondern im Sinne des Liberalismus, wie er eigentlich seit dem 18., 19. Jahrhundert verstanden wird, nämlich in der Rückbindung an Moral und Ethik. Das sind so ganz wichtige Bereiche.
Vielen Dank, Christian Schüle, für dieses Plädoyer. In der Kampfzone Deutschland zwischen Panik, Größenwahn und Selbstverzwergung ist bei Penguin erschienen, 300 Seiten für 22 Euro. Dankeschön für Ihren Dankeschön. Besuch in der Lesart. Danke.